Wir lesen im Römerbrief aus Kapitel 7, die Verse 13 bis 25. Römer 7, 13 bis 25. Das ist das Wort Gottes. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns jetzt Verständnis schenkst, dass du unsere Herzen und unser Denken so bereit machst, dich, dein Wort zu verstehen, richtig zu verstehen, sodass wir es in unserem Leben als Gewinn erkennen und dass wir es auch umsetzen können, was wir erkennen. Hab Dank dafür. Ich bitte dich, dass du meine Lippen auch öffnest und gebrauchst, damit sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wenn wir jetzt diesen Abschnitt, den wir eben gelesen haben, miteinander studieren, dann müssen wir einmal mehr darauf achten, dass wir den ganzen Zusammenhang des Briefes nicht aus dem Blick verlieren. Also nicht zu sehr nur auf diese Verse schauen, die wir hier jetzt gelesen haben, sondern wir sollten immer den Zusammenhang des Briefes im Blick haben. Wir haben zwar ein Dokument vor uns, das eine solche geistliche Tiefe hat, dass man sehr lange mit ganz kleinen Einheiten verbringen könnte, ohne sie jemals ganz auszuschöpfen. Der britische Pfarrer Martin Lloyd-Jones, er hat zum Beispiel über die ersten 14 Kapitel vom Römerbrief, hat er 12 Jahre lang gepredigt und hat so kleine Portionen ausgelegt. Und er hat immer etwas gehabt, was er darüber sagen, vermitteln kann. Das könnten wir mit diesem Brief so tun. Das kann man tun, das ist gut. Aber wir haben, das müssen wir auch festhalten, wir haben gleichzeitig einen Brief vor uns. einen Brief, der als ganzer Brief nach Rom gesandt wurde zu diesen Gläubigen. Und diese Gläubigen in Rom, die konnten diesen Brief auch an einem Stück lesen. Und wenn wir das auch so tun, den Brief am Stück lesen, das sollten wir ab und zu tun. Martin Luther hat gesagt, man sollte nicht nur jeden Tag den ganzen Römerbrief lesen, sondern ihn auch auswendig lernen. Und das würde helfen, den ganzen Zusammenhang zu haben. Und wenn wir den im Hinterkopf haben, dann verstehen wir einen kleinen Abschnitt viel besser aus dem Zusammenhang heraus. In den Kapiteln 5 bis 8, da beschreibt der Apostel Paulus so ganz grob gesagt die Realität, in der wir als Christen leben. Zuerst beschreibt er ja das Heil, das wir allein aus Gnade geschenkterweise bekommen. Wir können es gar nicht anders bekommen als aus Gnade. Das sind so die ersten 3 bis 4 Kapitel noch mit dem Beispiel Abrahams. Und dann Kapitel 5 bis 8 beschreibt der Apostel einfach, was das für eine Realität für uns herstellt, was das in unserem Leben dann bringt. Und ich bin der Überzeugung, dass alles, was er darin in diesen Kapiteln beschreibt, dass das gleichermaßen und auch gleichzeitig für uns zutrifft und wahr ist. Das heißt, in Christus sind wir aus dem gebrochenen Bund mit Adam herausgenommen, sind wir in Christus im neuen Bund. Diese Realität beschreibt er vorwiegend im Kapitel 5. Und er sagt, Kapitel 6, wir sind für die Sünde gestorben und sind somit von ihrer Knechtschaft befreit. Und dann sagt er am Anfang vom 7. Kapitel, wir sind auch für das Gesetz gestorben, befreit von seiner Verurteilung und befähigt in neuer Weise für Gott zu leben. Und nun, hier wo wir jetzt gelesen haben, beschreibt der Apostel eine weitere Sache. Eine Sache, die uns zunächst auch verwirren könnte und die uns tatsächlich manchmal das Leben schwer macht. Das, was er hier beschreibt, kann uns wirklich das Leben als Christen schwer machen. Und nicht nur uns. Dieser Abschnitt ist eine der Passagen, der von sehr vielen guten Theologen recht kontrovers diskutiert wird. Wir sind hier herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen, bevor wir diese Aussagen des Apostels in unserem alltäglichen Leben in Position bringen. Wir müssen verstehen, von wem Paulus hier spricht, wenn er so viele Male sagt, ich. Das Wort ich kommt in diesem Abschnitt 26 Mal vor. Und dann gibt es noch 8 Mal mir oder mich. Spricht der Apostel hier von sich selbst, wenn er sagt ich? Von sich selbst als jüdischer Gesetzeslehrer vor seiner Neugeburt? Oder spricht er von sich, als er auf dem Weg war, ein Christ zu werden, neugeboren zu werden? Oder spricht er von sich, wie er jetzt lebt? Spricht er von seiner Erfahrung als Christ? Oder gebraucht er dieses Ich eher hypothetisch und spricht einfach von jedem Menschen, der noch im Fleisch ist, dem Gesetz gegenübergestellt? Wir könnten versucht sein, diese Frage allzu theoretisch oder theoretisch-theologisch zu diskutieren. Ich würde sagen, am ehesten finden wir eine Antwort, wenn wir im Text selbst nach einer Erklärung suchen. Wer ist das Ich? Und ich glaube, wir werden fündig, einmal wenn wir auf Vers 24 schauen. Dieser Ich ist auf jeden Fall der elende Mensch, der nach Befreiung von diesem Leib des Todes schreit. Oder er sagt am Ende, ich, elender Mensch, wer wird mich befreien vom Leib dieses Todes? Und dieser Hilfeschrei, der kommt ja aus der Erfahrung mit dem Gesetz Gottes und der Sünde. Diese Verzweiflung sozusagen kommt, weil er kämpft mit diesen Dingen. Dieser Ich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein ungläubiger Mensch diese Erfahrung in der Weise macht, dass er einen solchen Hilfeschrei ausstößt. Ich würde eher sagen, ungläubige Menschen, die kümmert das nicht so sehr, was Paulus hier als Ich so bekümmert. Oder um es mit den Worten aus der Bergpredigt zu sagen, dass jemand, der nicht Christ ist, so über die Wirkung der Sünde in seinem Leben traurig ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, was Paulus beschreibt, spiegelt die Zerrissenheit des Christen wider. Die Zerrissenheit zwischen seiner alten und neuen Natur. Das ist wirklich ein Dilemma, das der Christ erfährt. Der Apostel spricht aus der Perspektive des Menschen, der das Gesetz Gottes als gut erkennt und danach leben will. Seine Schwierigkeiten kommen daher, dass das Gesetz, das er heilig, gerecht, gut, geistlich nennt, dass dieses Gesetz einen Menschen nicht verändern kann. Das Gesetz kann einen Menschen nicht gut machen. Es kann einen Menschen nicht heilig machen. Das gute Gesetz ist dazu gegeben, Sünde zu verbieten und sie zu offenbaren, zu zeigen, dass die Sünde da ist und dass die Sünde in uns ihren Ausdruck suchen will. Die Realität im christlichen Leben hat der Apostel bereits so beschrieben, dass wir es wie folgt zusammenfassen könnten. Die Herrschaft der Sünde ist weggenommen, aber nicht ihre Präsenz. Und darum macht auch ein Christ, der von Neuem geboren ist, von der Herrschaft der Sünde und der Verurteilung des Gesetzes befreit ist, macht immer noch diese Erfahrungen, die ihn betrüben, die ihn manchmal vielleicht fast verzweifeln lassen. Der Christ weiß, das Gesetz ist geistlich, wie Paulus hier sagt. Und Paulus setzt dieses geistliche Gesetz, dieses Wissen auch, in Kontrast zu dem menschlichen Ich. Das Gesetz kommt von Gott. Der Heilige Geist hat es ja gegeben. Ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Ich glaube, dass Paulus hier nicht von der Versklavung unter die Sünde spricht, sondern von der Tatsache, dass die verbleibende alte Natur ihn immer noch zur Sünde treibt und versucht. Er ist diesem Mechanismus, oder er nennt es auch Gesetz, unterworfen. Ich erlebe, dass ich immer noch in Sünde falle. Das ist die Aussage hier. Aber ich erkenne das nicht. Und wenn er sagt, ich erkenne das nicht, dann meint er mit diesem Wort erkennen, er braucht es im Sinn von annehmen, gutheißen. Es ist eine Art, wie das Wort gebraucht wird, das Wort erkennen. Wenn ich als Christ sündige, dann ist das nicht, was ich eigentlich will. Ich will das tun, was das Gesetz gut heißt. Wenn ich sündige, dann tue ich das, was ich eigentlich hasse. Und weil das so ist, bestätige ich ja, dass das Gesetz gut ist. Und wenn ich sündige, dann ist das für mich so, wie wenn das nicht ich bin, der sündigt. Mein Ich, das heißt mein neugeborenes christliches Ich, will niemals das Gesetz übertreten und sündigen. Aber die in mir wohnende Sünde, das heißt die in meiner alten Natur verbliebene Sünde, sie lebt ihr Begehren durch mich aus, wenn es ihr gelingt, mich zu versuchen. Und das gelingt manchmal. Und dabei weiß ich, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Nicht in mir wohnt nichts Gutes, in mir wohnt der Heilige Geist Gottes und ich bin auch eine neue Natur, aber in meinem Fleisch, da wohnt nichts Gutes. Ich weiß zwar, dass ich nicht mehr im Fleisch lebe, sondern im Geist. Das hat ja Paulus schon im 6. Kapitel erklärt und macht das dann wieder im 8. Kapitel. Kommen wir noch etwas ausführlicher drauf. Aber dennoch, Gott hat in seiner Weisheit, als er mich zu einer neuen Kreatur machte, mein Fleisch noch in seinem alten Zustand gelassen. Es wäre mir lieber, es wäre nicht so, aber Gott weiß, warum er das getan hat und es ist gut. Ich bin damit sozusagen zu einer hybriden Kreatur geworden, um ein modernes Wort zu gebrauchen. Hybrid, also wir haben zweierlei Antriebe in uns, wie die hybriden Autos, die haben einen Verbrennermotor und einen Elektromotor. Wir haben zwei Naturen. Die Sünde, wenn sie es schafft, dass sie mich betrügen kann und ich ihr nachgebe, dann bedient sie sich meines Fleisches. Sie kann nicht den Teil benutzen, der tatsächlich neu geschaffen ist. Das kann die Sünde nicht. Das ist der neue innere Mensch, den Paulus auch dann mit Nous, was dann mit Sinn übersetzt ist, dass dieses innere ausgerichtet sein, das kann die Sünde nicht benutzen. Da kann sie nicht eindringen. Aber ins Fleisch. Und ich habe Wohlgefallen am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Und das ist mehr, als dass ich nur grundsätzlich dem Gesetz zustimme, wie Nichtchristen das auch manchmal tun. Sie sagen, dass Gottes Gesetz, die 10 Gebote, grundsätzlich etwas Gutes sind. Das ist etwas, was man immer wieder hört, oder nicht? Aber Wohlgefallen daran haben, am Gesetz Gottes, das heißt auch, ich liebe das Gesetz. Es ist meine Freude. Das kennen wir vom Psalmisten zum Beispiel. Psalm 119, Vers 97, wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Und dann Vers 113, die Gemeinen hasse ich, aber ich liebe dein Gesetz. 163, Lüge hasse und verabscheue ich, das Gesetz liebe ich, dein Gesetz liebe ich. Das ist es, was mein innerer Mensch über Gottes Gesetz denkt und empfindet. Und diesen inneren Menschen kann die Sünde nicht antasten, wohl aber das Fleisch. Dieses Fleisch ist der Ort, der Teil des Menschen, den die Sünde zu benutzen sucht. Das Fleisch wird nicht erneuert sein. Es ist noch nicht vollständig erlöst, solange wir in dieser Welt leben. Und darum haben wir diesen Kampf. Was etwas verwirrend wirken könnte, ist, dass Paulus das Wort Gesetz hier gebraucht, um verschiedene Dinge zu benennen. Und um den ganzen Nutzen aus seinen Erklärungen zu haben, müssen wir unterscheiden, was er jeweils meint, wenn er einfach Gesetz sagt. Es ist nicht immer das Gleiche, so wie das auch in der ganzen Bibel so ist. Das Wort Gesetz wird nicht immer für das genau Gleiche gebraucht. Einmal ist das Gesetz Gottes, die Gebote. Das gebraucht der Apostel hier so, wenn er Gesetz sagt. Aber nicht nur. Er braucht den Begriff auch, um eine Gesetzmäßigkeit oder eine Wirkungsweise zu beschreiben. So wie wir das manchmal tun, wenn wir vom Gesetz der Schwerkraft sprechen. Das nennen wir auch ein Gesetz. Und hier braucht es dann das Gesetz, das Wort Gesetz für zum Beispiel das Gesetz der Sünde. Wenn er sagt, ich finde das Gesetz, das bei mir, das Böse, vorhanden ist, oder ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft unter das Gesetz der Sünde bringt, dann spricht er eben von dieser Wirkungsweise der Sünde. Die Sünde nützt die Anfälligkeit unseres Fleisches aus und sie missbraucht das gute Gesetz Gottes, um die Neigung unseres Fleisches anzustacheln und zu locken. Jakobus beschreibt diese Wirkungsweise, diese Art Gesetz oder diese Taktik auch so. In Jakobus 1, 14: Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und beide, Jakobus, wenn er über die Versuchung zur Sünde spricht, und Paulus, wenn er über die Anwesenheit und Wirkungsweise der Sünde spricht, beide sprechen nicht von diesen Dingen im Leben von Menschen, bevor sie zum Glauben an Christus kamen. Paulus, der Apostel, spricht von sich selbst als gläubiger Mensch in Christus, wenn er so oft dieses Wort Ich gebraucht. Er meint wirklich Ich, Paulus. Er hat an vielen Stellen in seinen Schriften gezeigt, dass er und wie er mit Sünde in seinem Leben kämpft. Er bezeichnet sich sogar als den ersten aller Sünder. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Und dieses Vorbild stellt uns der Apostel auch in diesem Kapitel des Römerbriefes vor Augen, damit wir nicht verwundert dastehen, wenn wir erfahren, dass in unserem Christenleben die Sünde und das Böse, der Trieb gegen Gottes gutes und heiliges Gesetz, mit der Bekehrung zu Christus noch nicht gänzlich weggetan ist, verschwunden ist, sondern uns immer noch zu kämpfen gibt. Wir sind neu geschaffen, wir haben eine neue Natur erhalten, wir haben eine Liebe zu Gottes Gesetz bekommen. Wir wollen gern danach leben. Wir haben Wohlgefallen am Gesetz. Unser innerer Mensch umarmt es. Und wir verachten den Ungehorsam und kämpfen gegen falsches Begehren. Aber wir machen trotzdem die Erfahrung, dass es mit dem guten Willen allein nicht getan ist. Wir werden versucht, dieses gute Gesetz zu übertreten. Wir erkennen diesen Mechanismus in unserem Fleisch, der uns an uns selbst verzweifeln lassen könnte. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn wir diesen Kampf in uns erleben und immer wieder erleben, dass wir auch unterliegen, der Versuchung nicht standhalten können, dann verstehen wir sehr gut diesen fast verzweifelten Ausruf, den Paulus macht: Ich elender Mensch, wer wird mich davon befreien? Gibt es überhaupt Hoffnung für mich? Ja, in der Tat leuchtet diese Hoffnung, die wir haben, noch heller, als wenn wir denken würden, Gott hätte uns eine zweite Chance gegeben, als wir Christen wurden. Das hört man doch manchmal so, oder? Er hat eine zweite Chance bekommen und Gott hat ihn angenommen, als er sich bekehrt hat. Jetzt hat er diese zweite Chance, es nun besser zu machen als vorher, als wir noch Ungläubige waren. Wenn wir das so sehen würden, dann müssten wir tatsächlich verzweifeln. Wenn wir sehen, wie wir diese zweite Chance schon längst vermasselt haben. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, gibt uns tiefere Erkenntnis von unseren sündhaften Neigungen und wir erkennen immer besser, wie es um uns in unserem Fleisch noch steht. Dass Paulus uns die Realität dieses Kampfes, seines Kampfes, unseres Kampfes mit der verbliebenen Sünden vor Augen hält, das lässt uns Hoffnung schöpfen, nicht wahr? Erstens sehen wir, auch der Apostel, der ein so großartiger Diener Gottes ist, hat diesen Kampf, weil er noch nicht nur aus Geist, sondern zu einem Teil aus unerlöstem Fleisch besteht. Und es dient der Ermutigung, wenn wir nicht in Illusionen gelassen sind, sondern auch die schweren Seiten unseres Glaubenswandels gezeigt bekommen. Der Apostel zeigt uns damit, das ist normal, das ist die Realität, der reale Kampf im Christenleben. In der Apostelgeschichte lesen wir einmal, wie Paulus und seine Mitarbeiter die Gläubigen in Antiochia ermutigen. Und wenn wir das hören, ja, denken wir, ja, wie macht er das? Wie ermutigt er sie? Und das mag uns überraschen, wenn wir lesen: Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Dadurch haben die Apostel die Seelen der Jünger gestärkt im Glauben, indem sie sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Das ist nicht die ganze Geschichte. Diesem verzweifelt klingenden Ausruf, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Diesem Ausruf folgt der Lobpreis. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt natürlich, er wird uns retten von diesem Leib des Todes. Das ist die Hoffnung, die uns durch die Kämpfe dieses Lebens, den Kampf zwischen Geist und Fleisch, führt und trägt. Jesus Christus, unser Herr, hat unsere ganze Erlösung erkauft und bewirkt. Das beinhaltet dann auch die Erlösung unseres Fleisches, das im Moment noch korrupt ist und anfällig für die Sünde. Gott hat es so gewollt, dass wir in diesem diesseitigen Leben noch diesen Kampf haben und dass wir noch über die Sünde zu trauern haben. Er tut dies, da bin ich überzeugt davon, damit wir uns stets nach der künftigen Herrlichkeit sehnen und ausstrecken. Dass wir die versprochene Glückseligkeit erfahren, wie der Herr sagte, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das sind die, über die Sünde trauern. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Das ist die Zukunftsperspektive. Wenn wir diese Glückseligkeit für die Zukunft erwarten, dann, wenn auch unser Fleisch völlig umgestaltet ist, neu gemacht ist, wenn wir diese Glückseligkeit erwarten, dann richten wir unseren Blick mit Verlangen auf den Herrn, der dies vollbringen wird. Und dadurch wird die himmlische Herrlichkeit auch in unser gegenwärtiges Leben hineinleuchten und wird uns in dem Kampf gegen den Teufel, die Sünde und das Fleisch stärken. Amen.